Ihr hört Radio Frei und am Mikrofon begrüßt euch Christine. In den kommenden anderthalb Stunden erwartet euch hier eine Sondersendung. Eine Sondersendung zum Tod von Heinz Mädel. Vor 36 Jahren, am 25. Juni 1990, wurde Heinz Mädel am Rande der Erfurter Altstadt von Jugendlichen angegriffen. Sie machten Heinz Mädel als vermeintlich Schwulen aus. Sie schlugen und traten ihn zusammen. Die jugendlichen Angreiferinnen waren zwei Täterinnen aus der Neonazi-Szene. Wenige Tage nach dem Angriff starb Heinz Mädel im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Es war der 1. Juli 1990. Wer war Heinz Mädel? Warum wurde er getötet? Wieso hat die Justiz die Täterinnen so milde verurteilt? Weshalb erinnert heute fast niemand mehr an seinen Tod? Und was sagt das aus über Erfurt, über Thüringen und über Deutschland? Diese Fragen stellte vor 2 Jahren die Initiative Blinde Flecken Erfurt. Sie recherchierte zu dem Fall Heinz Mädel. Entstanden ist ein 3-teiliger Podcast. Die Initiative Blinde Flecken Erfurt erinnert an Heinz Mädel und an seinen Tod. Diese 3-teilige Podcast-Serie hört ihr hier in der Sondersendung. Folge 1, in der sich die Initiative Blinde Flecken sich und ihren Podcast vorstellt, in der es um den Angriff geht auf Heinz Mädel und um die folgenden Ereignisse. Folge 2, in der es darum geht, wie die Justiz auf den Angriff auf Heinz Mädel reagierte. Und Folge 3, in der es um das Medienecho zum Fall Heinz Mädel geht und um das Vergessen.
Blinde Flecken. Ein Podcast der Initiative Blinde Flecken Erfurt in Kooperation mit Radio Frei. Folge 1. Der Tod von Heinz Mädel, Teil 1.
Hi, wir sind Johanna, Max und Lorenz. Wir leben, studieren und arbeiten in Erfurt, einer Stadt mit Geschichte. Mittelalter, Garten- und Blumentradition, Kunst und Kultur, Politikgeschichte. All diese Hüte setzt man sich hier gern auf. Auch kritisches Gedenken gibt es. Rund um das Stasi-Gefängnis oder die Firma Topf und Söhne, die hier Krematorien für die Nazi-Vernichtungslager herstellte.
Aber es bleiben blinde Flecken. Denn Erfurt hat auch eine Geschichte rechter Gewalttaten. 3 Erfurter sind durch Angriffe von Neonazis vor und nach der Wiedervereinigung ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere wurden bepöbelt, bedrängt, eingeschüchtert, verprügelt. Doch die meisten bleiben namen- und gesichtslos und kaum etwas erinnert im öffentlichen Raum an sie, die Opfer.
Deshalb haben wir uns zur Initiative Blinde Flecken Erfurt zusammengetan. Aus Frust und um Gedenken und Aufklärung selbst in die Hand zu nehmen. Danke, dass ihr dabei seid. In dieser 3-teiligen Serie beschäftigen wir uns mit der Geschichte von Heinz Mädel. Heute die Folge 1.
Am 1. Juli 1990 verstarb Heinz Mädel. Der Erfurter wurde nur 58 Jahre alt. Fast eine Woche lang hatte er mit schweren Verletzungen im Krankenhaus gelegen. Gesichtsprellungen, einige gebrochene Rippen. 2 davon hatten sogar seine Lunge durchstoßen und innere Blutungen verursacht. Doch warum kennt heute kaum jemand seinen Namen? Heinz Mädel.
Weder in Erfurt noch anderswo wird an ihn und seinen Tod erinnert. Allerhöchstens taucht er als 58-Jähriger, als arbeitsloser Maurer auf und als nur eines der vielen Opfer rechter Gewalt der 90er. Wir möchten das ändern und über Heinz Mädel und seinen Tod sprechen. Und an ihn erinnern, seinen Namen ins öffentliche Gedächtnis zurückholen.
In den 3 Folgen unseres Podcasts werden wir uns als erstes den Angriff und die folgenden Ereignisse anschauen. Danach widmen wir uns der Justiz und wie sie zu diesem Fall geurteilt hat. Und schließlich sprechen wir in der 3. Folge darüber, wie die Medien reagierten und warum Heinz Mädel so schnell kollektiv vergessen wurde.
Ostdeutschland, Wendezeit, rechte Gewalt. Viele haben jetzt sicherlich ein Bild im Kopf. Enthemmte junge Männer, Glatzen, Stiefel, Bomberjacken. Aber unsere Geschichte beginnt anders. 2 junge Frauen sind es, die Mädel bedrängten, verprügelten und schließlich seinen Verletzungen überließen. Ihre Namen nennen wir nicht, denn die für uns bedeutsame Perspektive ist die des Opfers. Auch wenn wir uns natürlich mit den Täterinnen, ihrem Hintergrund und ihren Motiven auseinandersetzen.
Gern würden wir mehr über Heinz Mädel erzählen. Aber auch wir wissen kaum mehr, als dass er Erfurter, von Beruf Maurer und um 1990 arbeitslos war. Unsere Rekonstruktion ist aus Zeitungsartikeln und Gesprächen mit einigen wenigen damaligen AnwohnerInnen entstanden. Persönliche Bekannte oder anderweitige Quellen zu Heinz Mädel haben wir leider nicht ausfindig machen können. Dass über Heinz Mädel als Opfer so wenig in Erfahrung zu bringen ist und er so schnell aktiv vergessen worden ist, ist ein Problem, über das wir in der übernächsten Folge gern ausführlich sprechen wollen.
Also müssen wir doch bei den Täterinnen anfangen. Die beiden 17-Jährigen wollten, wie es im Gerichtsurteil formuliert wird, etwas erleben. Zu Hause hatten beide Probleme mit ihren Familien. Schule und Berufslehre wollten auch nicht so recht reibungslos funktionieren und beide verbrachten ihre Zeit lieber mit anderen Jugendlichen, in Diskotheken und mit Alkohol. Soweit erstmal nichts Außergewöhnliches. Auch an diesem Sommerabend des 25. Juni 1990 waren die beiden in einer Diskothek im Ried, einer Plattenbausiedlung im Erfurter Norden. Die DDR stand kurz vor der Währungsunion mit der BRD und sie wollten ihr letztes Ostgeld ausgeben. An diesem Abend tranken sie vor, während und nach ihrem Disco-Besuch reichlich Alkohol. Schließlich wurde ihnen die Disco-Veranstaltung zu langweilig und sie wollten noch etwas erleben. Und dafür wussten sie den richtigen Ort. In der damaligen Leninstraße am Rande der Erfurter Altstadt, heute Johannesstraße, war ein Treffpunkt rechter, gewalttätiger Jugendlicher. Die beiden wussten genau, dass dort häufig Menschen angepöbelt, bedrängt und verprügelt wurden. Menschen, die aufgrund angenommener Homosexualität oder weiterer Eigenschaften als vermeintlich anders ausgemacht wurden. Die beiden Frauen hatten es schon des Öfteren beobachtet und auch mitgemacht. Für sie war das Unterhaltung. Von Jux und Spaß ist im Gerichtsurteil die Rede. Und dass die beiden, Zitat, keine ablehnende Haltung gegenüber Homosexuellen hätten. Da scheint etwas nicht zusammenzupassen. Wie kann es sein, dass jemand immer wieder Schwule oder vermeintlich Schwule drangsaliert, aber nicht schwulenfeindlich ist? Immerhin wurde Heinz Mädel explizit als Schwuler ausgemacht und bezeichnet. Aber dazu kommen wir gleich. Für die beiden war das also nur ein großer Spaß? Vielleicht ging es ihnen darum, sich vor dem anderen Jugendlichen zu profilieren. Das vermutete später der zuständige Kriminalrat Klaus Eckert.
Die heutige Johannesstraße, damals Leninstraße. Ein schöner Stadtteil am Rande der Erfurter Altstadt. Heute sind hier überall kleine Läden, Restaurants und geschäftiges Treiben. Ein Schmuckgeschäft und ein Späti sind an der Ecke und gegenüber ist das Stadtmuseum untergebracht. Von Neonazis und rechten Skinheads ist heute nichts mehr zu sehen. Doch hier sah es nicht immer so aus. Während der DDR-Zeit und nach deren Ende war dieser Teil der Altstadt deutlich heruntergekommen. Die historischen Fassaden und die Wohnungen in den Häusern waren dem Verfall überlassen worden. Die Erfurter Altstadt war zu dieser Zeit kein hipper Stadtteil und kein Magnet für Zuzug. Eine moderne Wohnung und Wasser aus der Wand kam für viele nur in den Neubauvierteln in Betracht.
Doch zurück zum Abend des 25. Juni 1990. In der Zeit der sich auflösenden DDR versammelten sich an dieser Ecke oft rechte Skinheads. Hier an der Ecke zur Futterstraße befand sich früher ein Bratwurststand, der zu so einem Treffpunkt geworden war. Und hier war es auch, dass Heinz Mädel angegriffen wurde. Doch daran erinnert nichts mehr, weder hier noch anderswo im öffentlichen Raum. Heinz Mädel war gerade auf seinem allabendlichen Spaziergang unterwegs und überquerte die hier einmündende Futterstraße. Die hier postierten Skinheads schienen ihn nicht weiter zu beachten, doch für die beiden jungen Frauen wurde er zum Gelegenheitsopfer, um sich vor den Rechtsextremen zu profilieren. Eine der Täterinnen ging ihn von hinten an, schlug ihm die Mütze vom Kopf und zog an seinen Haaren. Mädel drehte sich um und wollte sich zur Wehr setzen. Das wiederum nahm die andere der beiden zum Anlass, mitzumachen. Beide rissen Mädel zu Boden und traten auf ihn ein. AnwohnerInnen berichteten später von verzweifelten Hilferufen Heinz Mädels, während die Frauen wie wild auf ihn losgegangen seien. Schließlich ließen sie ihn verletzt liegen. Andere Jugendliche nahmen Notiz vom Geschehen und einer wollte Heinz Mädel, der sich gerade mehr schlecht als recht aufrappelte, helfen. Doch das gutierten die Täterinnen empört mit der Frage: Seit wann bist du gegen uns? Seit wann hilfst du Schwulen? Sie hatten ihr Gelegenheitsopfer, das einfach zur falschen Zeit an ihnen vorbeigelaufen war, als schwul ausgemacht, als anderen. Als jemanden, der nicht zu ihrer Gemeinschaft gehörte, also der Vorstellung von Gemeinschaft der rechten Gruppen, bei denen sie Zugehörigkeit suchten und vor denen sie sich profilieren wollten. Die Befragungen vor Gericht zeigten, dass sie schon öfter vermeintliche Schwule belästigt, bedroht oder sogar geschlagen hatten. Feindlichkeit gegenüber Homosexuellen erkannte das Gericht dennoch nicht.
Anwohnerinnen und Anwohner hatten während des Angriffs die Polizei gerufen, die bald eintraf. Die beiden Täterinnen waren in der Zwischenzeit verschwunden. Die Polizei fand Heinz Mädel mit völlig zugeschwollenem Gesicht und Atemnot vor. Er sagte noch vor Ort über den Hergang aus und kam dann ins Krankenhaus. Dort wurden mehrere Rippenbrüche festgestellt. Einige Rippen hatten sogar die Lunge durchschlagen, sodass sich Blut angesammelt hatte, das nun abgesaugt werden musste. Heinz Mädel bekam eine schwere Lungenentzündung, die durch diese Rippendurchbrüche verursacht worden war. Außerdem war er durch chronische Vorerkrankungen geschwächt und erlitt weitere Prellungsblutungen in der Lunge. Die Ärztinnen der damaligen Medizinischen Akademie Erfurt konnten ihn nicht retten und Heinz Mädel verstarb etwa eine Woche nach dem Angriff am 1. Juli 1990. Erst weitere 2 Tage später wurden die beiden Täterinnen festgenommen und in Untersuchungshaft überführt. Bei ihren Eltern stieß das auf Unverständnis, wie sie Reportern des Stern berichteten. Man könne 17-jährige Mädchen nicht einfach einsperren und der, Zitat, Opa müsse die beiden doch angemacht haben. Aber das war nicht der Fall, ermittelte später auch die Polizei. Heinz Mädel hatte der Polizei berichtet, sich nicht weiter gewehrt zu haben, um die zuschauende Gruppe Skinheads nicht zum Mitmachen zu motivieren.
Skinhead überfiel 66-jährigen Rentner.
Rowdytum, wer fühlt sich verantwortlich?
Gewalttätige Meute stürmt Diskothek.
Sind wir machtlos gegen die Gewalt?
Ausschreitungen überschatteten Feiern zur deutschen Einheit. Extremisten bliesen zum Angriff.
Prügel und Pein und wachsende Angst.
Brutalität gegen all jene, die anders sind.
So lauteten immer wieder Schlagzeilen der Erfurter Lokalpresse um 1990. In der DDR im Umbruch waren rechte Gruppen und eben auch rechte Gewalt in manchen Räumen allgegenwärtig. Die Annäherung der beiden deutschen Staaten und der Ausblick auf ein geeintes Deutschland, das wieder jemand war, befeuerten nationalistische Stimmungen. Und auch die Neonazis und andere rechte Gruppen vernetzten sich zwischen Ost und West. Für viele schien nach dem Fall des einen abgelehnten Systems der Zeitpunkt gekommen, an dem man auch die andere verhasste Republik stürzen würde. Schon während der DDR-Zeit gab es in vielen Städten und Wohngebieten Neonazi-Gruppen, die sich fast unverhohlen öffentlich zeigen konnten. Nach ihrem Selbstverständnis war die DDR pauschal ein antifaschistischer Staat. Unter anderem, weil man einem unzureichenden Begriff des Faschismus anhing, der noch aus der Stalin-Ära stammte. Demnach war Faschismus die entfesselte Herrschaft des Kapitals. Wo es kein solches Kapital gab, konnte also auch kein Faschismus sein. Reale Neonazi-Gruppen wurden von den Obrigkeiten meistens ignoriert, sodass sie sich ungestört Räume aneignen konnten. Auch zivilgesellschaftlichen Gegenwind gab es kaum. Mit dem Umbruch um 1990 ging die staatliche Kontrolle noch weiter zurück und die Rechtsextremen konnten viel aggressiver und stärker auf den öffentlichen Raum ausgreifen. In den Wirren von Arbeitslosigkeit, Perspektivverlust und Abwertung von Biografien fanden sie außerdem immer mehr Zulauf. Nicht umsonst hat sich in letzter Zeit der Begriff der sogenannten Baseballschlägerjahre etabliert. Ein polemischer Begriff, aber einer, der die persönlichen Erfahrungen vieler Menschen aus dieser Zeit widerspiegelt. In manchen städtischen und ländlichen Räumen war man nicht sicher als Mensch, der von Rechtsextremen nicht als der Gemeinschaft zugehörig ausgemacht wurde. AusländerInnen, Queere, Linke, Punks, sogenannte Alternative oder auch nur als solche ausgemachte Menschen und viele mehr wurden belästigt, bedrängt und nicht selten auch Opfer von Gewalt.
Zum Beispiel rund um den Fußball bildeten sich gewaltbereite rechte Gruppen. Bis heute sind rechte Hooligans um den Verein Rot-Weiß Erfurt ein Problem. Doch nicht nur der lokale Fußball spielte dabei eine Rolle. Die nationalistische Stimmung entlud sich auch während der Fußballweltmeisterschaft 1990. Im Sommer gab es zwar noch keine gesamtdeutsche Nationalmannschaft, doch das westdeutsche Team war im Rennen. Am 24. Juni, am Vorabend des Angriffs auf Heinz Mädel, hatte Deutschland gegen die Niederlande gespielt und 2:1 gewonnen. In der Innenstadt von Erfurt zündete man aus Freude Feuerwerk. Auf den Straßen war nicht nur eine Euphorie im sportlichen Geist zu spüren, sondern auch eine nationalistische.
Das Umsichgreifen rechter Präsenz und Gewalt war auch in Erfurt deutlich spürbar. In den Nachrichten wurde immer wieder von Übergriffen und Gewalt berichtet, die man aber oft Rowdies oder außer sich geratenen Jugendlichen zuwies. Vom rechtsextremen Hintergrund fehlte leider allzu oft jede Rede. Dabei kam es immer wieder nicht nur zu schweren Verletzungen, sondern auch zu Toten.
Der erste Bericht über den Angriff erschien am 5. Juli 1990 in der Thüringer Allgemeinen Zeitung, also 4 Tage nach Heinz Mädels Tod. Dabei ist Bericht etwas viel gesagt. Die kleine Meldung gibt die Einschätzung des Erfurter Kriminalrats Klaus Eckert wieder. Der erkennt ein Ansteigen der Straftaten wie Körperverletzungen, Nötigungen und Vergewaltigungen. Von einem rechten Hintergrund ist hier nicht die Rede. Und Heinz Mädel ist lediglich eine Randnotiz als 58-jähriger Erfurter Maurer.
Einen Tag später lieferte die Thüringer Allgemeine weitere Informationen nach. Dabei bezog man sich auf eine Pressemitteilung der Erfurter Polizei. Im Artikel mit dem Titel »Ein Mann musste dafür sterben« wird die Tat näher beschrieben, der Tod bekannt gegeben und dass die beiden Täterinnen in Untersuchungshaft genommen worden sind. Auch über die Ermittlungen berichtete die TA später noch einmal.
Der ausführlichste Bericht erschien im Stern. Dabei wurde mehr über Heinz Mädel sowie die Täterinnen, die Tat und den Tod herausgefunden. Diese Berichte sind von großer Bedeutung, immerhin sind sie unsere wichtigste Quelle, etwas über Heinz Mädel, den Angriff und seinen Tod herauszufinden. Darüber sprechen wir aber in der dritten Folge nochmal ausführlicher.
Nur eins noch. Der schon erwähnte Kriminalrat Eckert bezeichnete 1990 den Angriff auf Heinz Mädel und dessen Tod als bisherigen Höhepunkt der Gewalt. Es ist erschreckend, wie sehr er, ob bewusst oder nicht, mit diesem bisher Recht behalten sollte. Heinz Mädel war der erste, aber nicht der letzte Erfurter, der durch rechte Angriffe ums Leben kam.
In Erfurt wurden 3 Menschen von Rechtsextremen getötet, deren Namen wir immer wieder ins öffentliche Gedächtnis rufen wollen. Heinz Mädel, Irineusz Siderski und Hartmut Balzke. Zu Irineusz Siderski und Hartmut Balzke haben wir bereits gemeinsam mit dem Ungleichmagazin Erfurt Features produziert, die wir euch natürlich gern ans Herz legen möchten. Wir haben sie in den Shownotes verlinkt.
Wir werden uns in der nächsten Folge unseres Podcasts mit der Reaktion auf den Angriff auf Heinz Mädel von Seiten der Justiz beschäftigen. Und im dritten Teil sprechen wir über das schwache Medienecho und das aktive Vergessen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Der Tod von Heinz Mädel. Ein Podcast von Blinde Flecken Erfurt in Kooperation mit Radio Frei. Text, Stimme und Musik: Blinde Flecken Erfurt. Produktion: Susan Goldammer.
Das war der erste Teil des Podcasts zum Tod von Heinz Mädel 1990 in Erfurt. Ein Podcast der Initiative Blinde Flecken Erfurt. Nach einer Musikpause hört ihr den zweiten Teil.
Flecken. Ein Podcast der Initiative Blinde Flecken Erfurt in Kooperation mit Radio Frei. Folge 2: Der Tod von Heinz Mädel, Teil 2.
Im ersten Teil dieses Podcasts zum Fall Heinz Mädel haben wir detailliert geschildert, was sich am Abend des 25. Juni 1990 in der Erfurter Futterstraße ereignet hat. Heinz Mädel wurde von zwei Täterinnen angegriffen, die sich gegenüber einigen Skinheads profilieren wollten. Nachdem sie ihn zu Boden gestoßen und mehrmals auf ihn eingetreten hatten, ließen sie ihn schließlich schwer verletzt zurück. Heinz Mädel starb einige Tage später, am 1. Juli 1990, an seinen Verletzungen.
So wenig bekannt diese Tat heutzutage in der Öffentlichkeit auch sein mag, 1991 standen die Täterinnen vor Gericht. Wir wollen uns in dieser Folge ansehen, wie der Tod von Heinz Mädel strafrechtlich behandelt worden ist. Wie wurde das Verhalten der Täterin juristisch eingeordnet? Welche Rolle spielte dabei ihr politischer Hintergrund? Welche strafrechtlichen Konsequenzen gab es und wie wurden sie begründet? All diese Fragen sind Thema der heutigen Folge.
Eckdaten.
Kommen wir zunächst kurz zu den äußerlichen Umständen des Prozesses gegen die beiden Täterinnen. Wie wir bereits in der letzten Folge rekonstruiert haben, hatten Anwohnerinnen den Angriff auf Heinz Mädel beobachtet und riefen die Polizei. Diese traf kurz darauf ein und nahm sowohl die Aussage von Heinz Mädel auf, der sich schwer verletzt auf die Treppe eines Spirituosengeschäfts zurückgezogen hatte, als auch die Aussagen der Augenzeugin. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Angreiferinnen den Tatort zwar bereits verlassen, doch eine gute Woche später, zwei Tage nach dem Tod Heinz Mädels, wurden sie in Untersuchungshaft genommen. Die Staatsanwaltschaft Erfurt erhob Anklage gegen die beiden Frauen. Ein knappes Jahr nach dem Angriff, im Mai 1991, erging schließlich vor dem Bezirksgericht Erfurt das Urteil. Die beiden Täterinnen wurden zu einem Jahr und einigen Monaten Jugendstrafe verurteilt, auf Bewährung. Im Urteil war von einer Warnung die Rede. Die Angreiferinnen verließen den Erfurter Gerichtssaal auf freiem Fuß. Aber wie kam es dazu?
Struktur.
Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, kann es hilfreich sein, sich das Gerichtsurteil im Fall Heinz Mädel einmal etwas näher anzusehen. Es umfasst mehr als ein Dutzend Seiten Fließtext, deshalb haben wir versucht, diesen in sinnvolle gedankliche Abschnitte zu unterteilen. Bevor wir also detailliert in die Argumentationskette des Urteils einsteigen, an dieser Stelle erst einmal eine grobe Zusammenfassung des Urteilstextes. So fällt es leichter, sich einen Überblick über den Inhalt des Urteils zu verschaffen. Wie das bei Urteilsdokumenten immer der Fall ist, steht auch im Fall Heinz Mädel das Ergebnis des Prozesses, also das Urteil selbst, an erster Stelle. Ein Jahr und 10 Monate Jugendstrafe für die eine Täterin, ein Jahr und 6 Monate für die andere. Auf Bewährung. Alles, was auf dieses Urteil folgt, dient der Begründung dieser Strafe und damit der juristischen Rechtfertigung.
Die ersten 3 Seiten des Textes, welche sich unmittelbar an das Prozessergebnis anschließen, widmen sich vor allem den privaten Hintergründen der Angeklagten. Recht ausführlich werden hier die Umstände beschrieben, unter denen die beiden Frauen aufwuchsen bzw. im Zeitraum der Tat lebten. Dazu gehört etwa die familiäre Situation, die Berufe der Eltern sowie ihr Beziehungsstatus, die Geschwister oder die zu Hause vorherrschenden Erziehungsstile werden erwähnt. Auch die persönlichen Beziehungen der Angeklagten zu einzelnen Familienmitgliedern werden thematisiert. Speziell dysfunktionale familiäre Verhältnisse und destabilisierende Ereignisse, wie etwa der frühe Tod des Bruders, finden an dieser Stelle Erwähnung. Darüber hinaus wird die bisherige schulische und berufliche Laufbahn der Täterin nachgezeichnet und ihr soziales Umfeld skizziert. Mithilfe dieser Punkte setzt sich allmählich ein Bild des Lebensstils zusammen, den die beiden Frauen im betroffenen Zeitraum führten. Ein Lebensstil, der geprägt war von unsicheren Familien- und Arbeitsverhältnissen und regelmäßigem Alkoholkonsum. Dieser Abschnitt des Urteils lässt sich also mit persönlicher Hintergrund der Angeklagten betiteln.
Im zweiten Gedankenabschnitt findet sich eine detaillierte Beschreibung des Tathergangs vom 25. Juni 1990, den wir in der letzten Folge rekonstruiert haben. Der Text ist geprägt von einer strikt chronologischen Erzählweise. Er hangelt sich dabei hauptsächlich an Kennzahlen entlang. Einzelne Uhrzeiten im Tatverlauf, die Anzahl der verzehrten alkoholischen Getränke, die Anzahl an Tritten, die Heinz Mädel durch die Täterinnen bekam, bis hin zu seinem genauen Todeszeitpunkt. An dieser Stelle im Urteil findet sich noch keine explizite argumentative Abwägung. Wir nennen den Abschnitt Tatverlauf.
Im nächsten Urteilsabschnitt verhandelt das Gericht die Widersprüche in den Aussagen. Die Aussagen der Angeklagten, des Opfers sowie der Augenzeuginnen werden einander nach und nach gegenübergestellt und gegeneinander abgewogen. So behaupteten die Täterinnen beispielsweise, Heinz Mädel hätte eine von ihnen angesprochen und es wäre infolge eines Wortwechsels zu einem Gerangel gekommen. Heinz Mädel selbst wie auch mehrere Zeuginnen schilderten die Situation allerdings anders. Die beiden Frauen hätten das Opfer verfolgt und ihm von hinten die Mütze vom Kopf geschlagen. Das ist auch die Version, die sich im Abschnitt des davor beschriebenen Tatverlaufs wiederfindet. Das Gericht entscheidet sich hier also dafür, den Angaben von Heinz Mädel und den Zeuginnen zu folgen. Das ist aber längst nicht immer der Fall. So heißt es etwa an anderer Stelle:
Den Verlauf der Auseinandersetzung schilderten des Weiteren die Zeugen K und M allerdings so unterschiedlich, dass im Ergebnis auch hier den Aussagen der Angeklagten gefolgt werden muss.
Trotz offensichtlicher Widersprüchlichkeiten sind es also letztendlich die Angaben der Täterinnen, die in die Schilderung des Tatverlaufs und damit auch in das Urteil einfließen. Es kommt auch an weiteren Stellen vor, dass Ungereimtheiten auf diese Weise gehandhabt werden. Eine Zeugin etwa sagte aus, eine der beiden Frauen hätte 10 bis 20 Mal auf Heinz Mädel eingetreten. Im Urteil heißt es dazu, dass diese Aussage nicht gefolgt werden könne, weil die Angeklagten dazu andere Angaben gemacht hätten. So kommt es, dass im Tatverlauf nur von 7 bis 8 Tritten die Rede ist und nicht von mehr, wie von der Zeugin eigentlich beobachtet. Dieser Abschnitt des Urteils lässt sich also mit der Überschrift Abwägung der Aussagen betiteln.
Der Schwerpunkt der juristischen Argumentation findet sich im nächsten Teil des Urteils. Hier beginnt das Gericht zu begründen, wie die Gewalttat gegen Heinz Mädel strafrechtlich einzuordnen ist. Sofort fällt auf, ein möglicher politischer Hintergrund der Tat floss hier nicht mit ein. Stattdessen geht es darum herauszufinden, inwiefern die Angreiferinnen die gesundheitlichen Folgen ihrer Gewalttat auch in dem Moment hätten absehen können. Im Zentrum steht also die Frage, ob die Täterinnen vorsätzlich gehandelt haben. Das Gericht stützt sich hier vor allem auf die Einschätzung des gerichtsmedizinischen Sachverständigen. Nachdem schrittweise eine Auseinandersetzung, unter anderem auch mit den Argumenten der Verteidigung, erfolgt, kommt das Gericht dann zu einem eindeutigen Schluss. Die beiden Frauen hätten wissen können, dass ihre Tritte auf Heinz Mädel zu schweren Verletzungen und schließlich auch zu seinem Tod führen konnten. Im Weiteren wird verhandelt, welches Recht zur Verurteilung heranzuziehen ist. In diesem Fall entschied sich das Gericht für das DDR, nicht das BRD-Strafrecht, weil nämlich die Gesetze der DDR die mildere Strafe für die beiden Täterinnen vorsahen. Immer das Recht vorzuziehen, welches die mildere Strafe für eine beklagte Person bedeutet, war und ist übrigens ein juristischer Grundsatz, der an dieser Stelle zum Ausdruck kommt. Das Gericht kommt außerdem zu dem Schluss, dass die beiden Angeklagten nach Jugendstrafrecht verurteilt werden und darüber hinaus auch von einer Strafminderung profitieren sollen, aufgrund ihres hohen Alkoholpegels zum Tatzeitpunkt. Der letzte Teil der Argumentation schließlich beinhaltet etwas, was man heute wohl als soziale Prognose bezeichnen würde. Hier wird vor allem gefragt, inwiefern davon ausgegangen werden kann, dass die beiden Täterinnen in Zukunft von Gewalt Abstand nehmen und sich wieder in die bürgerliche Gesellschaft einreihen werden. Vermehrt fällt der Begriff Erziehungsmaßnahme. Das ist nämlich das, was die Strafe für die beiden Täterinnen sein soll. Das Gericht führt aus:
Nach ihrer Entlassung aus der Untersuchungshaft haben beide erhebliche Anstrengungen unternommen, um im Leben wieder ihren Platz zu finden.
Die beiden Frauen hätten sich außerdem um Lehrstellen bemüht. Es sei also zu hoffen, dass sie einen, Zitat, rechtschaffenden Lebenswandel führen würden. Diese Feststellung gibt schließlich den Ausschlag dafür, dass das Strafmaß in beiden Fällen zur Bewährung ausgesetzt wurde. Damit schließt auch das Urteil.
Wir können also vier Abschnitte identifizieren: Der persönliche Hintergrund der Angeklagten, der detaillierte Tatverlauf, die Abwägung von Aussagen und schließlich die Frage, wie die Tat in Bezug auf die Vergangenheit und die Zukunftsaussichten der Täterinnen einzuordnen ist.
Rechtfertigung.
Eine Frage drängt sich jetzt besonders auf. Wo wird in der Urteilsbegründung eine mögliche politische Motivation der beiden Täterinnen verhandelt? Die Antwort ist: Eigentlich nirgendwo. Dabei hätte es genügend Hinweise auf eine Verbindung der Täterinnen in die rechte Jugendsubkultur gegeben. Aber das Gericht blendet diese Hinweise mithilfe unterschiedlicher Rechtfertigungs- und Leugnungsmanöver aus. Grob lassen sich hier drei Formen solcher Strategien unterscheiden: Ignoranz, Naivität und Entkontextualisierung. Was genau mit diesen drei Punkten gemeint ist, schauen wir uns jetzt der Reihe nach näher an. Zuerst zur Ignoranz. Damit beziehen wir uns auf die offensichtliche Art und Weise, mit der das Gericht eine mögliche menschenfeindliche Motivation der Täterin beiseite wischt. Sehr deutlich zeigt sich das schon in dem Abschnitt, der sich mit dem persönlichen Hintergrund der Angeklagten befasst. Über das soziale Umfeld der beiden Frauen schreibt das Gericht, diese hatten sich
öfter einmal mit weiteren Jugendlichen in der Leninstraße in Erfurt getroffen, um Homosexuelle zu belästigen. Die Beziehungen innerhalb dieser Gruppe waren sehr locker, teilweise kannte man sich höchstens dem Namen nach. Es handelt sich um keine Skinhead-Gruppierung. Zu solchen Gruppierungen haben die Angeklagten keinen Kontakt. Sie distanzieren sich von ihnen.
Eine intensivere Beschäftigung mit der Frage, welche Beziehungen zu was für weiteren Jugendlichen das denn gewesen sein sollen, findet hier nicht statt. Laut dem Gericht habe es sich ja nur um lose Beziehungen gehandelt. Aber diese Beziehungen waren ja stabil genug, damit die Täterinnen mehrfach mit anderen zusammenkamen, um Personen, die sie als homosexuell markierten, anzugehen. Eine Tatsache, die auch das Gericht erkennt, aber schlicht ignoriert. Die Gruppierung, der die Täterinnen angehörten, wird nicht weiter unter die Lupe genommen. Mit der Feststellung, es handele sich dabei ja um keine Skinhead-Gruppierung, wird der Verdacht einer Verbindung der Täterinnen in die rechte Szene ausgeschaltet. Auch im Abschnitt zum Tatverlauf heißt es über die Angeklagten:
Sie waren in der Vergangenheit wiederholt dabei, wie in der Leninstraße Leute angepöbelt wurden, von denen man meinte, es seien Homosexuelle, danach geschlagen, ins Gebüsch gezerrt und übers Geländer geschubbt worden sind. Sie empfanden das als Jux und Spaß. Beide Angeklagten haben keine ablehnende Haltung Homosexuellen gegenüber. Sie haben sich bisher keine tiefgründigeren Gedanken über diese Art der sexuellen Veranlagung gemacht.
Auch hier fragt niemand kritisch nach. Das Gericht greift mit diesem Verständnis von Queerfeindlichkeit viel zu kurz. Um queere Menschen zu hassen, muss man sich nicht vorher tiefgründigere Gedanken über sexuelle Orientierung abseits von Heteronormativität gemacht haben. Doch das Gericht geht in seiner Ignoranz gegenüber Queerfeindlichkeit noch weiter. Die Tatsache, dass die Angeklagten mehrfach schon in der Gruppe Gewalt gegen als homosexuell wahrgenommene Personen ausgeübt hatten, spielt einfach keine Rolle. Die Behauptung, die Täterinnen hätten keine queerfeindlichen Einstellungen, wird vom Gericht ohne Möglichkeit für Diskussion wie eine Tatsache in den Raum gesetzt. Ein Höhepunkt an Absurdität erreicht diese Ignoranz in einer weiteren Passage.
Der Zeuge M.V. ging zum Geschädigten und bot ihm seine Hilfe an. Der Geschädigte lehnte ab. Daraufhin reagierte die Angeklagte mit den Worten: M.V., seit wann bist du gegen uns? Seit wann hilfst du Schwulen?
Der Zeuge M.V. war einer der Männer, die sich zum Zeitpunkt der Tat am Bratwurststand aufhielten und welche die Täterinnen mutmaßlich beeindrucken wollten. Nicht nur zeigt die Aussage also, dass die Angeklagte mit ihm vertraut war, so vertraut, dass sie eine Reaktion von ihm erwartete. Sie äußerte sich darüber hinaus auch explizit schwulenfeindlich. Sie selbst hat einen Zusammenhang zwischen ihrem Hass gegen queere Personen und ihrer Tat hergestellt. Doch auch dieser Hinweis, der sich geradezu aufdrängt, wird vom Gericht einfach nicht weiter beachtet. Ähnlich wie auch den anderen begegnet es ihm stattdessen mit Ignoranz.
Kommen wir nun zum zweiten Merkmal: Naivität. Man muss bedenken, dass es sich bei dem Urteilstext, den wir uns anschauen, um eine Zusammenfassung handelt. Welche Prozesse sich also im Vorhinein ereignet haben, wie viel hier noch argumentiert und abgewogen wurde, können wir nicht wissen. Und doch gibt es die ein oder andere Stelle im Urteil, die stutzig macht. Vor allem im Abschnitt der Abwägung von Aussagen. Hier fällt auf, dass die Aussagen der Täterin insgesamt stärker gewichtet werden als die der Zeugin oder des Opfers. Das hat zum Teil erhebliche Folgen für die Darstellung des Tatverlaufs. Eine der Zeuginnen meinte etwa gesehen zu haben, dass die Männer vom Bratwurststand um die Täterin herumgestanden haben sollen. Im Urteilstext heißt es dazu aber:
Auch insoweit konnte den Aussagen der Zeugin nicht gefolgt werden, sondern musste von den Aussagen der beiden Angeklagten ausgegangen werden, dass ihre Auseinandersetzung nichts mit den anderen Jugendlichen an diesem Abend zu tun hatte.
Indem der Darstellungsweise der Angeklagten gefolgt wird, fällt der Hinweis der Anwohnerin hintenüber. Erneut wird dem Erklärungsansatz, dass die beiden Angeklagten mit ihrer Tat die beistehende Gruppe rechtsextremer Jugendlicher beeindrucken wollten, ausgewichen. Der Gedanke, dass es möglicherweise doch eine engere Verbindung zwischen den Täterinnen und der anwesenden Skinhead-Gruppe gegeben hat und damit auch ein Zusammenhang zur Tat selbst, rückt zunehmend in den Hintergrund. Man muss bedenken, dass hier ein bekannter juristischer Grundsatz eine Rolle spielt. Im Zweifel für die Angeklagten. Solange nichts Belastenderes nachweisbar ist, als die beklagte Person zugibt, muss ihren Aussagen gefolgt werden. Allerdings wirkt es so, als wären die Angaben der Angeklagten für das Gericht eine willkommene Möglichkeit, sich von anderen, bedenklicheren Interpretationsangeboten für das Geschehen zu lösen.
Das dritte Muster bezeichnen wir als Entkontextualisierung. Dieser Begriff beschreibt Argumentationsweisen, die gemeinsam dazu führen, dass hinter dem Angriff auf Heinz Mädel am Ende keine bewusste oder näher bestimmbare Intention gestanden haben kann, erst recht keine politische. Keine Systematik, in die sich der Angriff der beiden Frauen einreiht. Kein größerer Kontext, in den er sich einordnen lässt und dadurch möglicherweise einen unguten Beigeschmack bekommt. Es gibt vor allem drei Narrative innerhalb der Urteilsbegründung, die zu dieser Sichtweise beitragen. Instabilität, Alkoholeinfluss und eine zuversichtliche Sozialprognose. Instabilität und Alkoholeinfluss sind schon in den persönlichen Hintergründen der Angeklagten angelegt. Die beiden Frauen waren zum Zeitpunkt der Tat ohne eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle. Sie befanden sich in Familienverhältnissen, die geprägt waren von Unsicherheit und auch Gewalt. Beiden Täterinnen wurde laut Urteil von ihren Erziehungsberechtigten freie Hand gelassen. Befremdlicherweise bezeichnet das Gericht die Täterinnen als verwöhnt. An anderer Stelle heißt es außerdem, dass
beide Jugendliche mit dem gesellschaftlichen Umbruch in der ehemaligen DDR konfrontiert und seit Monaten von Arbeitslosigkeit und den damit verbundenen, bisher nicht bekannten Belastungen betroffen waren.
Die Angeklagten gingen häufig aus und tranken regelmäßig Alkohol. Auch zur Tatzeit waren sie betrunken. Das Gericht verwendet im Urteilstext viel Platz für die Einschätzung der Schuldfähigkeit aufgrund des Alkoholkonsums. Es sah bei den Angeklagten, Zitat, eine schwere Beeinträchtigung der Wahrnehmungsfähigkeit, Bewusstseinstrübung und stark eingeschränkte Erinnerungsfähigkeit. Trotzdem folgt das Urteil den Angaben der Angeklagten zum Tathergang. Das Gericht sieht zwar, dass sie den Zustand, Zitat, schuldhaft herbeigeführt hatten, gleichzeitig wirkt aber die Einschätzung des Alkoholpegels entlastend. So heißt es im Urteilsspruch über die Angeklagten.
Ihr Hemmungsvermögen war so herabgesetzt, dass sie der Tat erheblich weniger Widerstand zu leisten vermochten.
An dieser Stelle wirkt das Urteil fast grotesk. Die betrunkenen Täterinnen hatten also keinen Widerstand gegen ihr eigenes Gewalthandeln und gleichzeitig scheinen die beiden Frauen durch den Alkohol nicht einmal mehr selbst zu handeln. Die Tat verliert so ihren menschenfeindlichen Hintergrund.
Mithilfe dieser Kombination aus Argumenten, Arbeitslosigkeit, Orientierungslosigkeit, Zeiten politischen Umbruchs, Alkoholkonsum und eine zu lasche Erziehung, wirkt der Angriff auf Heinz Mädel schnell wie eine Art Ausrutscher. Immer wieder wird im Lauf des Urteils betont, die beiden Frauen hätten sich über ihre Tat und ihre Folgen einfach keine Gedanken gemacht. Damit werden ihre Handlungen von der dahinterstehenden Intention entkoppelt. Die Brücke, die sich zwischen der Tat und den Hinweisen auf einen politischen Hintergrund hätte schlagen lassen, wurde praktisch abgebrannt. So kommt das Urteil zu dem Schluss, die Tat sei für die Angeklagten, Zitat, persönlichkeitsfremd und demnach als eine Ausnahme- oder Exzesshandlung anzusehen. Die vom Gericht aufgestellte zuversichtliche Sozialprognose, die Jugendlichen würden, Zitat, künftig einen rechtschaffenden Lebenswandel führen, trägt darüber hinaus zu diesem Bild noch bei. Im Urteil heißt es über die Täterinnen,
sie haben sich um neue Lehrstellen bemüht. Es ist gegenwärtig alles vorbereitet, dass sie in den nächsten Wochen und Monaten eine Lehre beginnen können, die für den weiteren Lebensweg der beiden Angeklagten sehr bedeutsam sein wird.
Und einen Absatz weiter?
Nach der Überzeugung des Senats ist zu erwarten, dass die Jugendlichen bzw. jetzt Erwachsenen sich schon die Verurteilung zur Warnung dienen lassen und künftig einen rechtschaffenden Lebenswandel führen werden.
Die beiden Passagen lesen sich so, als wäre alles, was es bräuchte, um die Täterinnen von künftigen Straftaten abzuhalten, eine feste Ausbildungsstelle. Die gutbürgerliche Gesellschaft, die durch das Urteil skizziert wird, feste Ausbildungsstelle, rechtschaffender Lebensstil und konstante Verhältnisse, wirkt als Raum, der frei ist von politischen Kämpfen oder gar rechtsextremen Gedankengut. Und solange die Täterinnen sich in diesem Raum nur wieder eingliedern, gibt es keinen Anlass, über die politische Komponente ihrer Tat zu sprechen.
Zusammenspiel.
Eine intensive Auseinandersetzung mit den Verstrickungen der Täterinnen in die rechte Jugendsubkultur findet nicht statt. Stattdessen stößt man im Urteil auf eine Reihe von Argumentations- und Erklärungsmechanismen, die die gesellschaftliche Tragweite des Angriffs auf Heinz Mädel verleugnen und einen politischen Hintergrund ausblenden. Die queerfeindliche Einstellung der beiden Angeklagten sowie ihre Verbindung zu der Skinhead-Gruppe werden schlicht negiert. Zu der Gruppe, zu der die beiden nachweislich Verbindungen hatten, wurden keine weiteren Fragen gestellt. Stellenweise nimmt das Gericht Angaben der Angeklagten unkritisch hin. Der angebliche starke Alkoholeinfluss, welcher schließlich zur Strafminderung führt, ist am Ende ausschließlich auf die Aussagen der Täterinnen zurückzuführen. Ignoranz, Naivität und Entkontextualisierung greifen im Urteil ineinander, sodass am Ende nur noch das Narrativ zweier orientierungsloser Teenager-Mädchen zurückbleibt, die an einem Abend nach zu viel Alkohol für kurze Zeit die Kontrolle verloren haben. Unpolitischer könnte diese Darstellung der Tat wohl nicht sein. Erst recht weist sie nicht auf ein gesamtgesellschaftliches Problem hin. Das Urteil reißt den Tod von Heinz Mädel aus seinen Verkettungen mit der menschenverachtenden Grundeinstellung der Täterinnen und ihrer Zugehörigkeit zu rechten Jugendgruppen. So kam es, dass die beiden Frauen den Gerichtssaal mit einer Bewährungsstrafe verlassen konnten.
In der nächsten Folge sprechen wir über das Medienecho und das aktive Vergessen der Geschichte von Heinz Mädel. Vielen Dank fürs Zuhören.
Der Tod von Heinz Mädel. Ein Podcast von Blinde Flecken Erfurt in Kooperation mit Radio Frei. Text, Stimme und Musik: Blinde Flecken Erfurt. Produktion: Susan Goldammer.
Ihr hörtet den zweiten Teil des Podcasts zum Tod von Heinz Mädel 1990 in Erfurt. Ein Podcast der Initiative Blinde Flecken Erfurt. Nach einer Musikpause hört ihr dann den dritten und letzten Teil.
Blinde Flecken. Ein Podcast der Initiative Blinde Flecken Erfurt in Kooperation mit Radio Frei. Folge 3: Der Tod von Heinz Mädel, Teil 3.
In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Berichterstattung, welche der Tod von Heinz Mädel hervorrief, und versuchen zu zeigen, wie es dazu kommen konnte, dass sein Tod so schnell vergessen wurde. Wir haben diese Folge in 3 Teile gegliedert. Im ersten fokussieren wir den Verlauf der Berichterstattung und beschreiben den Prozess des kollektiven Vergessens. Im zweiten Teil gehen wir näher auf die dadurch ausgeblendeten Perspektiven ein und versuchen, euch so einen Einblick in die jeweilige Forschung zu geben. Hierfür nehmen wir uns vor allem Fachliteratur aus Geschichte, Soziologie und Psychologie vor. Mit diesem Wissen betrachten wir im dritten Schritt die lokale Berichterstattung über rechte Gewalt in Erfurt am Anfang der 1990er Jahre.
Die Berichterstattung über den Überfall auf Heinz Mädel verlief in 2 verschiedene Richtungen. Sie ist einerseits ein anschauliches Beispiel für das aktive Vergessen der Gesellschaft und andererseits ein Beispiel für die Art der Sichtbarkeit von Gewalt in dieser Zeit. Im Allgemeinen haben die lokalen Pressemitteilungen einen anzeigenden Charakter. Sie zeigen also ein bestimmtes Ereignis an. Die Pressemitteilungen kontextualisieren oder besprechen das Ereignis jedoch nicht.
Die Lokalpresse, hier die Thüringer Allgemeine, berichtete erstmals am 5. Juli 1990, also 10 Tage nach dem Angriff, in Form einer kurzen Mitteilung auf der Titelseite vom Überfall auf Heinz Mädel. Am Folgetag, nach Veröffentlichung der Mitteilung des Kreiskriminalamtsleiters Klaus Eckert, gab es einen ausführlicheren Bericht über den Vorfall. In diesem Artikel wurde die Sicht der Polizei fast vollständig übernommen. Zu diesem Zeitpunkt titelte die Thüringer Allgemeine: Ein Mann musste dafür sterben, und sprach von einer Mutprobe, die die Täterinnen als Anlass für den Überfall genommen hätten. Außerdem taucht Heinz Mädel hier als aktiver Part in der Berichterstattung auf, da die Zeitung sowie auch der Kriminalrat darauf verweist, Heinz Mädel sei von der Polizei vernommen worden. Heinz Mädel soll in diesem Zusammenhang ausgesagt haben, dass er sich nicht gewehrt habe, um die Skinheads nicht weiter zu provozieren, die sich selbst nicht beteiligt, sondern nur zugesehen hätten. Die Skinhead-Gruppe, die sich regelmäßig in der Leninstraße traf, wurde also in einen eindeutigen Zusammenhang mit der Tat gebracht. Als Publikum der Gewalt. Als Resonanzraum für die Täterinnen.
Im einzigen überregionalen Artikel über den Tod von Heinz Mädel, von Heinz Pragerl und Dieter Krause, titelte der Stern in reißerischer Art: Assis und Schwule klatschen. Dieser Artikel stellt aber auch einen Versuch der Kontextualisierung dar. Hier finden sich Interviews mit den Angehörigen der Täterinnen, die zur Motivik ihrer Töchter befragt wurden und nichts von der gewalttätigen Freizeitbeschäftigung gewusst haben wollen. Außerdem wurde auch hier Kriminalrat Eckert zitiert, der erneut davon sprach, dass sich die Frauen vor der Gruppe von Skinheads beweisen wollten. Zitat: Die handelten nach dem Motto: Wir haben auch so etwas drauf, wir gehören zu euch. Die Skinheads als Publikum waren demnach die Ursache für eine positive Aufladung des Angriffs für die Täterinnen. Die Sprache in diesem Sternartikel ist eine sehr skandalisierende und heftige. Es lassen sich zwei Interpretationsebenen auseinanderhalten. Die verwendete Sprache, in der man Assis und Schwule klatscht, in der Heinz Mädels wimmernde Hilferufe die Nachbarn an das Fenster lockten und in dem die Tat selbst für einen Mediziner unfassbar war, hatte einen stark anzeigenden und emotionalisierenden Charakter. Sie zeigte aber gleichzeitig eine Unfassbarkeit und Entrationalisierung. Diese Verkettung in der Motivik stellte jedoch einen logischen Sprung dar. Es bedeutete letztendlich eine Entschuldigung der Täterin, die durch ein Klima von sozialer Unsicherheit und Zukunftsängsten gar nicht anders konnten, als zuzuschlagen. Diesen Sprung thematisierten die zeitgenössischen JournalistInnen selbst nicht. Zu einem gewissen Teil ist dieser Sprachstil auch der Ausrichtung der Zeitschrift als informierend und gleichzeitig unterhaltsam geschuldet.
Die einzelnen Artikel und Meldungen fingen an, sich in einzelnen Details zu verändern. Das könnte im Einzelnen von neuen Kenntnisständen herrühren, doch zeigte sich in dieser Veränderung auch die Dynamik der Sichtbarkeit von rechter Gewalt. Hier lässt sich die schleichende Entkonkretisierung der Tat erkennen. Wurde zu Beginn noch das Opfer mit Namen genannt, verschwand Heinz Mädel in den folgenden Berichterstattungen immer mehr aus dem Blick. In einem ersten Schritt verlor das Opfer also seinen Namen. Danach wurde er grundsätzlich nicht mehr erwähnt und dafür die Täterin in den Blick genommen. Bis hin zu dem Punkt, dass über den Gerichtsprozess im Jahr 1991 gar nicht mehr berichtet wurde. Wer zuerst jedoch verschwand und auch im Gerichtsprozess aktiv verneint wurde, war die umstehende Gruppe aus Menschen, also das Publikum der Gewalt. Diese Gruppe kann man, aus der Fachliteratur heraus, als Bystanders bezeichnen. Hier gibt es keine eindeutige Übersetzung in das Deutsche, in etwa jedoch Umstehende, Menschen als Publikum von Gewalt. Die Negierung von Bystanders verneinte gleichzeitig den Gesellschaftsbezug der Tat. Die umstehende Gesellschaft kann von rechter Gewalt nichts mehr wissen.
Und zusammen bewirkten die Entkonkretisierung der Tat, die fehlende Berichterstattung zum Gerichtsprozess und die Negierung des Publikums der Gewalt eine Art der Entschuldung der umstehenden oder zusehenden Bevölkerung, die am Ende gar nichts gesehen haben konnte. Und somit wären sie auch weniger verantwortlich, dass rechte Jugendliche als anders markierte Menschen in den Straßen jagten und niemand etwas dagegen unternahm. In diesem Sinne bedeutete die schleichende Zunahme von Unsichtbarkeit von Gewalt eine Zunahme der Entschuldigung für die Mehrheitsgesellschaft. Dieser Prozess ist ein Beispiel für Othering. Die Gewalt in der Gesellschaft wird zu einem anderen, zu einem Außen erklärt, das nicht innerhalb der eigenen Gruppe, sondern außerhalb von ihr stattfindet.
Genau wie die konkreten Gewalttaten ist die Verbreitung von Menschenfeindlichkeit in der Bevölkerung eine Konstruktion von Nähe und Ferne. Aus dieser Konstruktion entsteht eine Verschiebung des eigenen Gewaltproblems der Gesellschaft in eine Art blinden Fleck. Der blinde Fleck im Auge ist bei jedem Menschen vorhanden und beschreibt einen nicht sichtbaren Teil unseres Sehfeldes. Im Laufe der Zeit nahm dieser blinde Fleck in der Sichtbarkeit von rechter Gewalt immer weiter zu. Das vom Sternautor Andreas Borchers im Jahr 1992 geschriebene Buch »Neue Nazis im Osten« erwähnte Heinz Mädel noch namentlich. Auch hier fand sich eine sehr starke Sprache. Zitat: »Die Skins schauen feixend zu.« Wie Hyänen seien die Frauen über Heinz Mädel hergefallen. Diese Sprache skandalisiert einerseits die Tat, die Borchers als Auftakt für eine lange Aufzählung verschiedenster schwerer Straftaten durch Neonazis in Ostdeutschland diente. Andererseits wurden die Täterinnen jedoch entmenschlicht und zu tierischen Bestien umgedeutet, die, letztendlich nicht vernunftbegabt, für ihre Taten keine Verantwortung tragen würden. Zusätzlich trug der Kontext und die Installation des Bildes des rechtsextremen Skinheads zu einer Normalisierung dieses scheinbar feststehenden Bildes bei. Aber auch zur beruhigenden Rückversicherung der Gesellschaft, nichts mit diesem Problem zu tun zu haben. Die rechtsextremen Skinhead-Schläger waren also kein Teil der Mehrheitsgesellschaft mehr.
Bei den Soziologen Matthias Quent und Jörg Hafgemeier und genauso bei Gundula Schäfer-Vogel wird der Name des Opfers nicht aufgeführt. Einzig im Text von Norbert Martloch wird Heinz Mädel in einem Satz namentlich genannt. Im Buch »Die braune Saat«, geschrieben von Harry Weibel, der sich hier auf Norbert Martloch stützt, wird der Fall in einem kurzen Satz, aber mit falschen Details erwähnt. Hier schlugen die zwei Täterinnen mit Ziegelsteinen auf Heinz Mädel ein. Damit zeigt sich eine weitere Detailverschiebung und Verfälschung der Tat.
Lose Enden, blinde Flecken.
Heinz Mädels Tod enthält mehrere ungeklärte Perspektiven. Wir wollen trotzdem versuchen, sie zu erläutern. Der Fall an sich wird heute kaum erinnert. In unseren geführten Interviews konnte sich nur eine Person an Hörensagen über Heinz Mädels Tod erinnern. In dieser Zeit war er ein alternativer und linker Jugendlicher, der auch selbst am eigenen Leib Gewalt durch Neonazis erfuhr. Er erinnert sich,
dass es da eine Schlägerei gab und jemand hops gegangen ist. Da ist natürlich auch die Angst bei den Leuten auch gestiegen. Wenn die Gewaltspirale schon so weit ist, dass man gar nicht mehr absehen kann, wo das alles hingeht? Es gab ja auch die Geschichten vom Bordsteinkicken, was die Neonazis gemacht haben. Also, dass sie den Kiefer da drauflegen und dann drauflatschen und dir den Kiefer brechen damit. Solche Geschichten sind da kursiert. Und davor hatte man panische Angst. Wenn man dann solchen Leuten in die Arme läuft, was dann mit dir passiert?
Die Angst vor den Übergriffen durch Neonazis wurde für die Betroffenen, hier alternativen Jugendlichen, zu einem ständigen Begleiter im Alltag. Die Erinnerungen an diesen Fall sind jedoch auch bei unserem Zeitzeugen nur sehr vage.
Uns war bekannt, dass das von der rechten Szene war. Dass das aber Mädels waren, da habe ich lange im Kopf rumkramen müssen. Aber dass das eine größere Gruppe war, was ich eher glaube, und dass sich dann die Mädels beweisen müssen. Es gab ja auch schlagende Mädels. Gab es auch bei uns. Also welche, die da ordentlich durchgelangt haben.
Da die konkreten Taten von der Gesellschaft in einen blinden Fleck hineingelegt wurden, sind diese ausgeblendeten Perspektiven nur schwer fassbar. Trotzdem lohnt es, sich den verschiedenen Perspektiven zu widmen, die in den Geschehnissen um den Tod von Heinz Mädel enthalten sind, und zu versuchen, die losen Enden und die blinden Flecken der Geschichte zu diskutieren.
Im Prozess gegen die Täterinnen beschrieben die RichterInnen in der Urteilsverkündung, dass das Ziel der Verhandlung nicht die Klärung der Motive war, sondern die Nachvollziehbarkeit und Absehbarkeit der Folgen der Tat. Mit anderen Worten, was hat zum Tod von Heinz Mädel geführt? Auch wenn nicht vom Gericht enthalten, so erzählt dieses Urteil dennoch viel über die Konstruktion von Schuld und Unschuld im Kontext von rechter Gewalt. Das Gericht setzte die Schuldigkeit vor allem über die Argumentation der Alkoholisierung der Täterinnen und ihrem Wissen um die Gefährlichkeit der konkreten Anzahl an Schlägen und Tritten an. Letztlich liegen die Motivation und der konkrete Anlass der Tat im blinden Fleck der Geschichte. Der Versuch des Beweises der Unschuld der Täterinnen zeigte die korrekte Funktion des Rechtsstaates. Gleichzeitig bedeutete die milde Strafe für die Angeklagten aber auch eine nachträgliche Entschuldigung. Dadurch, dass die Täterinnen von der umstehenden Skinhead-Gruppe im Nachhinein abgegrenzt wurden, war die Schuldigkeit für die Gewalt in der Innenstadt auf Randgruppen der Gesellschaft abgeladen. Also die rechtsextremen Skinheads. Mit diesen randständigen Jugendlichen, die nur Ärger machten, hatte die Mehrheitsgesellschaft nichts zu tun, so die Logik hinter dem Gerichtsurteil und auch der Berichterstattung. Ein gesamtgesellschaftliches Umdenken oder die Suche nach Lösungen für bestehende Probleme schien so nicht nötig zu sein. An dieser Stelle beginnt mit der Sichtbarkeit der Gewalt gleichzeitig ein Prozess des Otherings. Die Darstellung der Gewalt wurde zur Selbstvergewisserung der Mehrheitsgesellschaft, nicht Teil des Problems zu sein, sondern auf das Problem von Gewalt zu reagieren. Die Täterinnen wurden bestraft, zu einem Umdenken führte es nicht.
Die Tat war in eine rechte Jugendsubkultur eingebettet. Dieser Kontext wurde jedoch durch Berichterstattung und Gerichtsurteil in der Sichtbarkeit verdeckt. Der Anstieg rechter Gewalt während der Transformationsphase am Anfang der 1990er Jahre in Ostdeutschland markierte ebenso den Anstieg von Forschung zu den Merkmalen und Gründen des modernen Rechtsextremismus in Deutschland. Die Forschung ist vielfältig bis unübersichtlich. Von Beginn bis Mitte der 90er Jahre war die Forschung vor allem durch monokausale, also aus einzelnen Gründen gedachte, Zusammenhänge und Erklärungsmuster geprägt. So schrieb der Soziologe Wilhelm Heidmeier von Modernisierungsverlierern als Ergebnis eines schnellen gesellschaftlichen Wandels, die durch schnelle Abwanderung und innergesellschaftliche Wandlungsprozesse zu rechtsextremen Werten und Normen tendieren würden. Der Blick auf die AkteurInnen des Rechtsextremismus verschwimmt hier jedoch. Diese sehen sich nämlich selbst als KämpferInnen für eine weiße Dominanz und nicht als Verlierer. Rechte Gewalt sei eine Form der Wirklichkeitsflucht, so der Schriftsteller Bodo Morshäuser, da die, Zitat, Moderne immer mehr Fragen aufwerfe, ohne jedoch plausible Antworten zu liefern. Morshäusers Ansatz greift jedoch zu kurz, da rechte Gewalt keine Form der Flucht vor der Realität ist, sondern eine Form, die eigene Realität mit Hilfe von Gewalt durchzusetzen. Viele dieser Erklärungen erwiesen sich nicht als hilfreich oder betonten einzelne Aspekte des Komplexes zu stark. So schrieb der Erziehungs- und Rechtswissenschaftler Titus Simon über die Forschung im Verlauf der 1990er Jahre. Die damalige Forschung enthielt eine Tendenz zur Entschuldigung für die Ausübenden rechter Gewalt als Opfer ihrer Umstände. Daraufhin entwickelten sich in der Forschung in den Folgejahren mehrere multiperspektivische Ansätze. Zwei besonders beachtenswerte sind hierbei der sozialstrukturelle und der sozialisationstheoretische Ansatz. Der sozialstrukturelle und sozialpsychologische Ansatz beschreibt den Rechtsextremismus als Erfahrungsfeld, in dem Mitglieder sich selbst als unterdrückte Gruppe sehen. Der sozialisationstheoretische Ansatz hingegen versucht, extremistische Aktivitäten als Bestandteil der Identitätsfindung zu erklären, unter dem Einfluss von Gruppendynamik und individuellem Entwicklungsprozess. Dabei sei laut Titus Simon entscheidend,
unterschiedliche individuelle Verarbeitung gesellschaftlicher Realität und individuelle Entwicklung in Krisensituationen und deren mögliche ursächliche Hinwendung zu extremistischen Positionen sind hierbei von Bedeutung. Radikale Positionen werden als Folge lebensgeschichtlicher Brüche und krisenhafter Erfahrungen und somit als Entwicklungs- oder Übergangsphänomen im Rahmen der Identitätsentwicklung Jugendlicher gedeutet.
Vor allem die Ablehnung der demokratischen Verfasstheit und fundamentaler zwischenmenschlicher Spielregeln und ein Alleinvertretungsanspruch durch eine menschenfeindliche Weltanschauung sei charakteristisch für den Rechtsextremismus. Insgesamt fokussierte sich die Forschung auf die Plausibilität, das Aufkommen und die Eigenkonstruktion der TäterInnen von rechter Gewalt. Die Perspektive der Opfer geriet jedoch zunehmend in den Hintergrund.
Pubertärer Protest, wie er auch in der rechten Subkultur gesehen wird, würde durch die Integration in die rechte Szene zielgerichteter und aussagekräftiger, so die Psychologin und